Ja, liebe Geschwister, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute euch das Wort wieder bringen darf. Und ich gehe gleich direkt rein, weil wir relativ viel vorhaben. Und möchte euch heute einfach die Überschrift sagen: Echtes Vertrauen macht den Unterschied. Hebräer 11 sagt uns ja alle was. Wer weiß, was da drin steht? Glauben selten? Na, die hätte ich gar nicht gefragt, weil du weißt das ja sowieso. Genau. Und ich muss sagen, möchte ich jetzt als Einstieg zwei Verse vorlesen und dann wollen wir uns das wirklich anschauen, inwieweit der Glaube den Unterschied macht. Echtes Vertrauen. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dann in Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wir kennen ja den Spruch, Glauben heißt nichts wissen, oder? Und im Griechischen aber bedeutet Glauben ganz was anderes. Oder anders sagt, ich glaube dies, im Sinne von spekulieren. Das griechische Wort hängt zusammen mit Vertrauen, mit Treue, mit Versprechen, mit Beweis. Also es ist ganz was anderes, ob ich jetzt ein Glauben heißt nichts wissen, dass ich irgendwas herumspekuliere, oder aber, dass man überhaupt das Wort Glauben könnte man durchgehend mit Vertrauen übersetzen. Durch das Vertrauen, durch den Glauben, bringen wir die Ewigkeit in unser Leben. Wie war das? Wenn wir zu Jesus uns bekehrt haben, wenn wir uns ganz bewusst für Jesus entschieden haben, haben wir ihm unser Leben anvertraut. Und haben wir ihm dahingehend vertraut, dass sein Opfer am Kreuz uns erlöst, oder? Und was ist dann passiert? Durch das Vertrauen haben wir uns bekehrt. Durch das Vertrauen ist der Heilige Geist in unser Leben gekommen. Durch das Vertrauen haben wir Heilsgewissheit bekommen. Alles das ist durch Vertrauen. Und ich habe da letztes Jahr was erlebt. Das ist ja sozusagen mein Hobby, die christliche Gelehrsamkeit. Also seit 40 Jahren lese ich Bücher über Religionswissenschaft, theologische Sachen, philosophische Sachen. Und dann ist mir einfach der Gedanke gekommen, warum tust du das eigentlich überhaupt? Hast du da einen Spezialauftrag von Gott? Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass das ich selbst will. Und dass ich selbst immer wieder so eine Art Puzzle habe versucht zusammenzusetzen. Nicht? Also immer wieder Beweise für den Glauben, immer wieder Fakten, Apologetik nennt man das. Und das war, wie wenn Gott zu mir selber gesprochen hätte, weil er gesagt hat, jetzt lass einmal, verdue nicht so viel Zeit mit dem, sondern ich will dein kindliches Vertrauen. Hebräer 11,6, das war der Vers, der hat mich direkt zu einem Durchbruch geführt dann, weil ich einfach gesehen habe, was nutzt mir das Ganze, wenn ich eine Sekunde in der Ewigkeit bin? Ich kann nur durch kindliches Vertrauen die Ewigkeit hereinbringen in mein Leben. So wie es damals bei der Bekehrung war, so wie es in Hunderten, Tausenden Gebeten war. Es geht ja schon so lang, 40 Jahre ist das jetzt schon bald aus, dass ich mich bekehrt habe. Und wie oft haben wir Gott dann erlebt und wo ist er ganz besonders in unser Leben eingetreten? Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war dasselbe auch, wo ich eigentlich mich wieder lossagen wollte vom Glauben. Ich habe mir gedacht, das ist ein Irrtum. Und habe dann damals mit dem Baptistenpastor in Bad Ischl, da habe ich mich bekehrt, gesprochen. Und der hat gesagt, jetzt gehst du einfach auf die Knie und hörst einmal auf mit dem Blödsinn reden. Und dann, also es hat einfach passt in der Situation. Und dann bin ich auf die Knie und habe einfach im Vertrauen Gott das Ganze übergeben. Da war ich 17, 18 Jahre. Und auf einmal war der Himmel offen. Wisst ihr? Das ist einfach das kindliche Vertrauen, öffnet uns die Ewigkeit. Da möchte ich jetzt zwei Beispiele sagen. Das kennt ihr wahrscheinlich, das eine ist sehr bekannt. ein Mann geht auf einem Seil, da hat er einen Scheibtrochen mit dabei, über einen Abgrund, immer wieder, hin und her. Und dann fragt er die Leute, und glaubt ihr jetzt noch 10-mal, 20-mal, dass ich wieder locker hin und her komme? Und sie haben gesagt, ja, ist eh klar, du kannst es, du beherrschst es. Und er gesagt, ja, dann steigt sie in die Scheibtrochen ein. Und das ist jetzt der Punkt, ob man, also ich würde jetzt einmal aufs Erste nicht einsteigen, da erstens einmal habe ich da irgendwie Höhenangst, aber ich würde glauben, dass der wieder hin und her kommt mit seiner Scheibtrochen am Seil, aber Vertrauen hast, sich einlassen. Erst, ich kann dem eigentlich nur das Vertrauen dadurch aussprechen, dass ich selbst in die Scheibtrochen reingehe. Und so ist es, glaube ich, dass wir sehen, dieses sich einlassen auf Gott, das ist ganz was anderes als wie Rechtgläubigkeit. Also ich komme ja relativ viel umeinander und ich glaube auch in die Freikirchen, das größte Problem ist, dass wir so vieles im Kopf haben und so wenig im Herzen oder gar in die Hände. Und mit Rechtgläubigkeit, wenn ich immer das Richtige sage, bin ich dabei, oder? Können wir nicht ausschließen, weil ich tue ja nichts. Ich sage das Richtige, ich komme brav und so weiter. Nein? Aber das heißt noch lang nicht, dass ich mich eingelassen habe auf den Glauben. Und ich glaube, das größte Problem ist auch dann, wir kommen heute noch hin, dass wir als Christen ganz stark auf das aufbauen, was wir wissen und dass das das Richtige ist, aber uns viel zu wenig einlassen, wirklich einlassen auf den Glauben. Dass wir Gott unser Vertrauen aussprechen, dass wir letztendlich ihm die Herrschaft über unser Leben geben und dass er tun kann mit uns, was er will. Und das ist aber ganz wichtig, weil dadurch passiert es dann, dass die Freikirchen auch voll sind mit lauter Leuten, die das Richtige sagen, aber oft, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht sich wirklich einlassen. Das heißt, die Folge davon ist, dass wir eigentlich wie die Welt leben, also ziemlich materialistisch. Wichtigste ist, dass alles passt, mal so, alles an seinem Flickerl ist und dass wir alles haben, was wir uns vorstellen. Und dann kommt Gott. Sehr klar. Ich gehe am Sonntag in die Kirchen, das ist mir wichtig. Ich sage das Richtige, ich glaube das Richtige. Aber der Lebensstil selbst ist eigentlich wie die Leute, wie ein braver Katholik, sage ich mal. Man lässt nichts anbringen, es passt alles. Aber Gott hat nicht den Raum, den er braucht. Heute habe ich überlegt, es hätte nur eine andere Predigt gegeben. Vielleicht kommt das nächste Mal, weil wir auch gerade die Apostelgeschichte begonnen haben in Ried. Und dann habe ich den Punkt, was bedeutet die Apostelgeschichte für uns? Was heißt das für unser Leben? Weil das kann ja nicht sein, dass wir fast gar nichts erleben von dem, was da oft drinnen ist. Der Herr hat den Zug getan, tausende Bekehrungen etc. Das wird es eh nicht spüren, das brauchen wir nicht. Das war einmalig damals, nicht? Dass so viel auf einmal. Aber so ansatzweise ist das ja geschrieben, damit wir das ja erleben in unserem Leben, oder? Sonst hätte es ja keinen Sinn. Und so sehen wir, auch wenn heute Gott nicht mehr der große, diese vielen Wunder tut wie damals, aber er ist doch derselbe. Er ist doch der, der in unser Leben kommen will, der was wirklich bewegen will in unseren Herzen. Und oft ist eben diese, sage ich mal, kalte Rechtgläubigkeit ist oft das ganz große Hindernis. Weil wir so irgendwo sagen, ja, wenn du das Richtige sagst und glaubst, dann passt alles. Das vermitteln wir so. Aber dabei passt gar nichts. Weil der Herr sagt dazu, die Epheser, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also der Herr schaut ja viel tiefer hinein in unsere Herzen und muss uns dann aber sehr oft das sagen, dass wir, auch wenn alles richtig ist und wir die richtigen Glaubenssätze haben und wir brave Christen, sagen wir mal, sind, dass das Wichtigste fehlt. Und so ist dieses Einlassen. Das ist eben ein Hineinsteigen, im Bild gesprochen, Und ich schreibe darüber, dass mir Gott das wirklich zutraut, dass er lebt und dass wir uns wirklich auf seine Existenz einlassen. Man kann auch vertrauen. Ein zweites Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Mann ist im Nebel am Berg und er weiß nicht mehr vor, zurück, wie es weitergeht. Er hat keine Ahnung. Und auf einmal hört er eine Stimme. Also das ist so neblig, dass man nichts sehen kann. Und die Stimme sagt, du, ich kenne den ganz genau das Gebiet, wo ich da jetzt bin. Und du brauchst, und ich weiß auch genau, wo du stehst, du brauchst nur einen Schritt noch vorgehen und dann kommst du auf einen Felsenvorsprung und von dem geht dann der Weg ins Tal. So, stehst wieder da, Nebel. Du kannst es gar nicht sehen, was du dir jetzt anschafft, mehr oder weniger. Und du musst den Schritt gehen. Oder du bleibst da stehen, wo du bist. Und so ähnlich ist es auch für mich, für den Glauben, dass einfach viele gute Gründe sprechen dafür, dass wir uns Christus anvertrauen. Also der Glaube ist nicht einfach ein Sprung ins Ungewisse, sondern er ist im Bild gesprochen ein Schritt in ein sicheres Gelände. Und das ist auch so wichtig, dass wir sehen, und der eine sagt, ja, der hat das und der hat das und der hat das. Hauptsache es funktioniert. Aber wir sind nicht Vertreter einer Philosophie, sondern wir haben das Wort Gottes. Und es ist unheimlich wahrscheinlich, dass es einen Gott gibt. Da sprechen viel mehr Gründe dafür wie dagegen. Denkt man an die Prophezeiungen, denkt man an die Auferstehung Jesu. Das ist alles dermaßen wahrscheinlich, das hat dermaßen Hand und Fuß. Und so können wir vertrauen, ohne diesen Glaubensschritt geht einfach nichts. Aber wir springen nicht einfach irgendwo ins Ungewisse hinein. Und das sind jetzt so, also einmal sich einlassen und einmal Vertrauen, kindliches Vertrauen, weil wir ein Fundament haben. Wie wirkt sich der Glaube aus? Er wirkt sich dahingehend aus, dass wir Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden. Und das ist ganz wichtig. Da sind wir wieder bei dem, der rechtgläubige Christ, der aber sich im Herzen im Tiefsten verweigert und sein eigenes Leben lebt, der tut keine Sprünge, der macht eigentlich nichts, was irgendwie irrational war. Aber jetzt schauen wir uns einmal den Noah an. Wie sinnvoll ist es, mitten im Trockenen ein Schiff zu bauen? Meschucke, completo. Warum macht er das? Weil er vertraut hat, dass das, was Gott sagt, stimmt. Abraham zieht aus einem sicheren Umfeld aus. Was wäre jetzt, wenn Gott zu dir sagt, verlass Ampfelwang, dein Haus, deine Verwandtschaft und du gehst nach Rumänien ganz in Süden und was die dort erwartet, das wirst du dann eh sehen. Wer würde das tun? Unfassbar, oder? Es geht nicht jetzt nicht darum, dass wir lauter Aussteiger werden, sondern es geht um diese Bereitschaft. Wenn wir nicht bereit sind, nach Rumänien in den Süden zu gehen und alles zu verlassen, wahrscheinlich müssen wir es gar nicht. Wisst ihr, was ich sagen will? Aber das Herz muss dementsprechend sein. Dann kann eigentlich Gott nicht viel Außergewöhnliches tun. Und das macht man eigentlich sehr zu schaffen. Ich muss selber denken, meine Frau hat immer gesagt, meine Erste, weil sie war so eher kleinbürgerlich erzogen, also alles an seinem Platz, Haus und so weiter, und die war ein totaler Aussteiger, aber völlig. Bin ich heute noch übrigens. Und sie hat immer gesagt, für die ist das ja gar kein Opfer, das Aussteigen, das Verzichten, weil das bist ja du von Haus aus. Habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Das fällt mir viel leichter, habe ich gesagt, ob ich jetzt in einem Holzhaus wohne oder. Für mich spielt das keine Rolle. Also ist das auch in dem Sinn, tue ich mir da leichter, muss ich sagen. Aber es macht mir manchmal zu schaffen, wenn ich das sehe. Also jetzt sage ich es einmal so, ich habe wieder andere Fehler, die du nicht hast, ne? Das ist auch. Aber es macht mir zu schaffen, wenn ich sehe, wie die Geschwister durchgehend ihr ganzes Leben leben, wie eigentlich die Menschen in der Welt, nach den Prioritäten. Habe ich jetzt erst gesagt, ne? Das ist. Die gangen nie, wenn Gott sagt, du gehst jetzt, ich weiß nicht, da muss er wahrscheinlich schon erscheinen oder was, dass man das dann tat, gell? Und so meine ich, wie war das beim Abraham? Das war ja total schwierig. Wir lesen so drüber. Aber so wie es ihm da steht, dass er einfach bereit war, da hinzugehen, und wir sehen ja, er ist ja nicht sonderlich belohnt worden. Das Einzige, was er so seinen Todestag gehabt hat, das war die Höhle dann, was er da gekauft hat, so eine Art Begräbnishöhle. Aber wir haben nichts gehört bis zum Schluss. Er hat nur glauben können, dass Gott irgendwann dieses Land, und zwar hunderte Jahre später, dem Volk Israel dann gibt, was inzwischen entstanden ist. Also in dieser Glaubensschau hat er auf alles verzichtet. Dann hat er ganz lang warten müssen auf den Sohn. Und so ist so wichtig, dass wir eine Glaubensschau haben im Hinblick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Das ist unser Glaubensschau. Wir sehen davon noch nichts. Alles spricht dagegen. Oder? Der Teufel ist nach wie vor der Gott dieser Welt. Aber es wird kommen. Der Herr Jesus kommt wieder. Das ist, auf das warten wir. Nach dem richten wir uns aus. Nach dem sollten wir unser Leben gestalten. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder erschüttert, und ich muss das so ganz offen sagen, wie sehr die Christen Geld sammeln. Ganz im Gegensatz zu dem, was uns der Herr Jesus sagt. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Er sagt es uns ganz klar. Und wir sammeln und sammeln, und dann reden wir vielleicht noch von der Entrückung. Für wen sammeln wir denn dann? Wer wird denn das Geld bekommen? Wenn wirklich flugs wir mit ganz überraschend weg sind, also da gibt es ja verschiedenste Ansichten, aber wenn ich von der Entrückung überzeugt bin, dann muss ich mich doch nach dem ausrichten. Dann kann ich ja nicht wie die Welt Schätze sammeln. Der Herr sagt ja, wir sollen das Geld investieren in sein Reich. Also allein da kann man sehen, wo wir geistlich stehen, dass die meisten nicht einmal den Zehnten geben. Das ist jetzt keine Regel, aber ich sage, wir können ja nicht zurückstehen gegenüber den alttestamentlichen Gläubigen. Da haben wir schon mal ein paar Predigten gehabt zu dem Thema, wenn ihr euch nur erinnern könnt. Und das ist mir so wichtig, weil reden kann man viel, aber tun ist was anderes. Und das ist das, wo ich sehe, wenn jetzt die Gläubigen 2-3% nur geben, was statistisch erwiesen ist, dann zeigt man das ja, wo die Masse eigentlich steht. Nämlich, dass sie sich nicht einlassen auf die Scheibtruchen. Dass sie nicht wirklich sagen, Herr, das Geld gehört dir in erster Linie. Und so finde ich es so wichtig, dass wir einfach uns ganz dem Herrn hingeben, uns ganz auf ihn einlassen, so wie Abraham. Wenn ihr jetzt denkt, da haben es Könige gegeben, und wenn die Könige nicht gerade in der Bibel festgehalten worden sind, kein Mensch denkt mehr an diese Leute, oder? Oder was vor 100 Jahren, die was groß waren, und wo uns auch die Schrift sagt, wir sollen da nicht irgendwie bitter werden, wenn wir sehen, die Großen in der Welt und wie sie herrschen oder wie sie in Geld schwimmen, wie sie vorfahren mit Lamborghinis oder sonst irgendwas. Und dann könnte man auch sagen, boah, das möchte ich eigentlich auch haben oder so. Aber Gottes Wort sagt, schau, heute blüht er, morgen geht es vorbei, ist wie Gras. Kein Mensch denkt nach 50, 100 Jahren noch an den sein Lamborghini oder was halt vor 100 Jahren Lamborghini waren, super Kutschen oder irgendwas. Steht's, wo ich da drauf hin will. Wenn wir für die Ewigkeit leben, wenn wir uns wirklich einlassen, dann muss das ja Folgen haben. Und dann sehen wir auch bei Abraham wieder, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Also durch kindliches Vertrauen, den einzigen Sohn, wo Gott gesagt hat, der gehört mir. Und der war bereit dazu. Und das ist schon ganz gewaltig. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also er hat auf der einen Seite war er gehorsam und auf der anderen Seite hat er ganz tiefe Überzeugungen gehabt, nämlich er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken kann. Und so ist auch der wirklich sich auf Gott einlässt, der gehorcht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er getragen von tiefen Überzeugungen. Und da sind wir wieder bei dem, was der Moritz hat gesagt. Er gesagt hat, dass dieser Schatz des Wortes Gottes, das sinkt in unser Herz ein und das prägt uns. Zum Beispiel, dass wir uns eigentlich vor dem Tod nicht fürchten müssen, weil ja wir wissen, wo wir hingehen, oder? Das sind tiefe Überzeugungen und die prägen uns. Und wenn wir jetzt denken, du hast das nicht, da hast du, das ist ja kein Wunder, dass die Menschen so viel Angst haben. Das ist ja logisch. Wenn du nicht die Schau hast, dass du in die Ewigkeit gehst, dass eigentlich der Tod was Willkommenes ist, dann hast du ja nur mehr Angst, oder? Und sehen wir da wieder den Unterschied. Überzeugungen aus dem Wort Gottes. Das ewige Leben, wenn wir das wirklich empfangen haben, der Heilige Geist, das muss uns ja prägen. Das muss ja unser Leben verändern. Ganz grundlegend. Und so sehen wir das dann. In Hebräer 11 sind 16 Personen, werden als Vorbilder angeführt, 14 Frauen und 2 Männer. Und genau die Hälfte, also 7 Männer und eine Frau, kommen in 1. Mose vor. Also ganz am Anfang schon. Das heißt, die haben Erfahrungen gemacht, die auch wir machen sollen. Also es spannt sich da ein Bogen über die ganze Menschheitsgeschichte bis zu dir und mir. Und wir sehen, diese Prinzipien des Glaubenslebens sind ganz, ganz ähnlich. Deswegen gibt er uns ja dieses Vorbild aus Hebräer 11. Und wir lesen das dann. Wie oft ist es uns gegangen? Zum Beispiel gerade beim Abraham, wie er ausgezogen ist, wie ich damals von Salzburg nach Ried beordert worden bin, sozusagen von den Brüdern. Da ist genau dieser Vers Hebräer 11 gekommen, weil ich wollte überhaupt nicht. Ich wollte in Salzburg bleiben, ich wollte nicht nach Ried und schon gar nicht in die Gemeinde. Und die Brüder haben gesagt, nein, wir glauben, du sollst gehen. Und dann habe ich 3-mal Studentenkreis gehabt in der Woche und genau um Abraham ist gegangen. Und da haben wir gedacht, naja, Abraham ist wahrscheinlich 1.500 Kilometer ungefähr, das ist ja ein Wahnsinn, da auf und wieder runter, das ist eine wirklich lange Reise. Ich habe nur 60 Kilometer, nicht? Und ich weiß, wohin ich komme. Aber es war letztlich trotzdem ein Vertrauensschritt, weil ein Gehorsamschritt. Ich habe gewusst, Gott will mich dort haben und das hat mich auch dementsprechend wirklich das ganze Leben grundlegend verändert. Das war ganz anders gelaufen, wenn ich nicht nach Ried gegangen war. Und so sehen wir das, dass eben diese Erfahrungen der Führung, der Gebetserhörung, das, was Gott mit den Einzelnen macht, das ist was, das hat er geschrieben für uns, die wir ja auch ihm nachfolgen. Und so ist dieses Hebräer 11 ist so unglaublich glaubensstärkend, weil wir einfach sehen, was die alles durchgemacht haben. Und diese Glaubensschule, wenn wir jetzt denken, Beispiel Abraham, der Glaube wird geprüft. Isaac, der Glaube wird korrigiert. Jakob, der Glaube wird veredelt. Ein ganzes Leben lang hat Gott an dem Jakob gewirkt. Bis der endlich einmal in die Knie gegangen ist, bis der einmal seinen Sturschädel aufgegeben hat. Und. Und wirklich dann ein wertvoller Gläubiger geworden ist, obwohl, und das ermutigt uns auch wieder, die Bibel schonungslos uns das aufzeigt, was die für Fehler gehabt haben, was da schiefgerannt ist, in die Familien und so weiter, schonungslos. Aber das, auch das soll uns ermutigen. Weil wenn uns die Bibel eine rosarote Welt zeigen würde, die Gläubigen, immer hat alles passt, alles war bestens, dann darf man ja entmutigt werden, weil bei uns ist ja nicht alles bestens, oder? Und so ist aber die Bibel, ich habe jetzt das Buch Richter gelesen, es war für mich eigentlich sehr glaubensstärkend, weil es mir einfach gesagt hat, dieses Durcheinander, was man in der christlichen Welt sieht, dass das nichts anderes war damals. Die haben gesagt, ah, der Herr segne dich, da hast du jetzt das Geld, dass du einen Götzen draus machen kannst. Also sie nehmen den Namen Jahwes in den Mund und sind trotzdem völlig daneben. Und das sagt mir so vieles auch, nicht? Dass man sieht, Herr, bewahr uns, dass wir deinen Namen in den Mund nehmen und trotzdem ganz das Falsche machen. Richte es auch im Buch der Erweckungen übrigens, sehr schön. Erweckung, das heißt, kein einziges Buch beschreibt diesen negativen Abfall fast, der in mehreren Stufen ist, so brutal wie das Buch Richter, aber es zeigt uns, dass immer alles möglich ist. Wenn wir Buße tun, wenn wir auf den Herrn schauen, wenn wir uns nach ihm ausrichten, dann ist alles möglich. Dann schickt Gott Prediger, dann schickt Gott Propheten, dann schickt er uns Menschen, denen wir dienen dürfen. Also es geht immer um diese Bußbereitschaft, um die Bereitschaft des kindlichen Vertrauens. Und dann kann Gott weiter mit uns arbeiten. Josef, der Glaube behält seine Hoffnung. Und das ist jetzt ganz interessant, weil der Jakob hat ja ganz viel erlebt mit Gott. Visionen, direktes Sprechen. Und bei Josef, soweit ich es beurteilen kann, sehen wir das kein einziges Mal, dass Gott ganz direkt ihm angesprochen hat. Und das deutet ja, das so ist auch eher unser Leben. Josef hat also Gott wahnsinnig erlebt, aber nicht in so direkten Offenbarungen. Und wenn man jetzt aber Jakob und Josef vergleicht, dann sieht man, dass der Josef meiner Meinung nach geistlich weit über den Jakob war. Erstens war er nicht so ein Sturschädel, der was Jahrzehnte braucht hat, dass er endlich einmal gebrochen ist, sondern Josef war von Anfang an dabei. Er war wirklich von Jugend weg, hat er sein Leben Gott übergeben. Und man findet da keine wirkliche Verfehlung, wird nicht berichtet. Und man sieht, dass er bis zum Schluss war er treu. Ohne unmittelbare, direkte Offenbarungen Gottes. Und das passt, glaube ich, ganz gut für uns, weil auch wir leben von Überzeugungen, von Hoffnungen, von einem tiefen Vertrauen, von einem Getragensein von Gott, so wie Josef, und von dem lebendigen Umgang mit Gott. Aber wir müssen uns das vorstellen, der war im Gefängnis und der hat nicht gewusst, ob er jemals wieder rauskommt. Der ist eigentlich dann, er hat natürlich die Gabe des Traumdeutens gehabt, er hat dann Gott schon als Wunder erlebt, aber ganz anders. Er hat einfach den Glauben beibehalten, ganz bewusst, in jeder Situation. Und das ist für uns, glaube ich, eine ganz große Ermutigung. Echtes Vertrauen wirkt sich aus auf unser Herz, auf unsere Herzenseinstellungen und Herzensentscheidungen, auf unser Handeln und auf unsere Leidensbereitschaft. Also wir sehen als erstes in Hebräer 11 und anderen Stellen, das Wichtigste ist, dass wir uns im Herzen einmal ansprechen lassen, dass wir im Herzen die richtigen Weichen stellen. Dann kommen wir ins Handeln und dann, also zum Schluss, werden auch dann noch Gläubige beschrieben, die wirklich gelitten haben und das auch bereitwillig durchgezogen haben. Wenn wir jetzt nochmal lesen, Hebräer 11, 6. Ohne Vertrauen aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben oder muss vertrauen, dass er ist und dass er belohnen wird, welche ihn suchen. Also wir haben zuerst einmal das Vertrauen, dann haben wir das, dass Gott gut ist, das ist wichtig. Also ich frage, glaube nicht an irgendwas, sondern ich glaube, dass er wirklich auch belohnen wird. Dem, der vertraut, den wird er sich als lebendig erweisen und dessen Leben nimmt er ganz bewusst in die Hände und ihm das nicht sinnlos ist. Und genau das greift ja der Teufel an. Das Vertrauen, dann sollte Gott gesagt haben, man das wirklich so gut mit uns, Zweifel am Bild und dann eben, hat es überhaupt einen Sinn? Das sind genau die drei Dinge, die da behandelt werden. Und so sehen wir, wie eben dieses Vertrauen sich auswirkt. Wir sehen das bei Mose. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte lieber. Wo passiert das? Im Herzen, oder? Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt. Also sehen wir wieder in unserem Herzen, die Schau, was wir haben, in unserem Herzen, das ist entscheidend. Das wird unser Leben auch dann verändern. Oder wir sehen in Hebräer 4,14, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Also die Entscheidung, an Christus festzuhalten, ihm treu zu sein, das passiert da drinnen. Das ist in unseren Herzen. Und da spült sich es ab. Also es heißt ja, dass wir mehr als alles unser Herzen bewahren sollen, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 4, glaube ich, steht das wo. Und so geht es dann hin, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur Rechtzeit. Also wiederum, das ist unsere Entscheidung, dass wir trotzdem hingehen zum Thron der Gnade. Jetzt habe ich gerade einen Bruder besucht in Bad Hall am Freitag, der ist also ganz überraschend in einen Erschöpfungszustand hineingefallen durch ein Traumaerlebnis. Sage ich jetzt einmal, sind zu einem die Schrauben raus und ist seit 1,5 Jahren nicht mehr arbeitsfähig. Und es geht eigentlich darum, warum ich ihn immer wieder besuche, dass ich das Vertrauen, den Blick wieder hinlenken möchte auf Jesus, egal was da jetzt passiert ist. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, in der Situation, wenn du halt für dich selbst völlig überraschend in einer Megadepression oder Erschöpfungszustand hineinfallst und dann gar nicht mehr arbeiten kannst, da kann ich mir vorstellen, dass man dann zweifelt wird, oder? Und warum und wieso? Und da sehen wir auch immer wieder Christenschicksale, und auch in meinem Leben waren Dinge, solche Tiefpunkte, die ganz, ganz schwer waren zu ertragen. Aber wir sehen, wie viel Segen drauf ist, wenn wir einfach an den Verheißungen und unseren Überzeugungen festhalten. Und das heißt ja, dass wir praktisch durch Vertrauen und Ausharren, so können wir dann die Verheißungen ererben. Ich muss sagen, jetzt in 40 Jahren, Gott ist wirklich treu. Aber es ist nie so, dass das Leben ohne Prüfung ist oder ohne Versuchungen. Ich glaube, da ist bei euch auch nicht anders, oder? Das ist einmal so. Aber wir sehen, wenn wir festhalten, wenn wir ganz bewusst, so wie es da steht, am Bekenntnis festhalten, an der Freimütigkeit, dass wir hinzutreten, und das sehen wir so wieder, Hebräer 10, 22, lasst uns hinzutreten. Also er sagt, geht's doch ins Allerheiligste. Das darf man sich richtig so bildlich vorstellen. Geht's ins Allerheiligste. Geht's hin. Zapft euren Gott an, sagen wir es einmal so. Gott wartet drauf. Der Thron der Gnade. Da müssen wir hin. Und das passiert alles im Herzen. Diese ganzen Dinge. Und dann sehen wir das Handeln. Das ist auch interessant, da geht es jetzt einmal ums Handeln. Aber bei Mose wieder. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Grimm des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Haben wir wieder beide Sachen. Durch Glauben verließ er. Also er hat im Vertrauen Ägypten verlassen. Und in sein Herzen war, dass Gott so nahe war, als ob er den Unsichtbaren sehen würde. Und das zieht sich dann so durch. Durch Glauben haben sie das Passa veranstaltet, durch Vertrauen sind sie durchs Rote Meer gegangen, durch Vertrauen sind die Mauern von Jericho gefallen, durch Vertrauen hat Rahab die Dirne, die Hure, ist sie gerettet worden. Das ist ja auch nicht von ungefähr, die hat das gehört. Da kommt jetzt Erfolg und die haben einen großen Gott und das Gericht kommt über uns. Und sie hat es geglaubt und hat ihr Leben danach ausgerichtet und hat sie selbst sogar in Lebensgefahr gebracht, weil sie ja die Kundschaft da versteckt hat. Es sind lauter Dinge, die würde man nicht tun, wenn man nicht vertraut, oder? Was ist in deinem Leben außergewöhnlich? Wo wird sichtbar, dass du einen lebendigen Gott als deinen Gott hast? was glaubst du, was handelst du? Wo man sieht, da ist jetzt wirklich was anders. Das sollte mich dir jetzt kein schlechtes Gewissen machen, weil ich bin mir sicher, dass jeder von euch ein ganz anderer Mensch war, wenn er nicht Christ war. Da bin ich mir ganz sicher. Also nicht perfekt, aber es war, glaube ich, jeder von euch würde ein ganz anderes Leben führen, wenn er nicht Christ wäre. Aber ich möchte euch ermutigen, noch mehr einfach mit dem außergewöhnlichen Gott zu rechnen, ihm alles hinzulegen, ihm zu vertrauen. Und so kommen wir langsam ans Ende. Vertrauen führt dazu, dass wir auch Dinge in Angriff nehmen, und das sage ich jetzt zu mir als allerersten. Also ich habe auch meine Leichen im Keller, wo ich oft dann wirklich kämpfe damit und das nicht wegbringe. Oder, und da gibt es ganz eine tolle Sache im Buch Richter wieder. Da haben sie gesagt, wir können die nicht vertreiben. Also da ist es darum gegangen, dass sie die Feinde vertreiben, weil die haben eiserne Wagen. Also es war eine fürchterliche Waffe. Das ist so, wie wenn du, sagen wir, die Israeliten haben vielleicht ein kleines Auto gehabt und die anderen haben einen Panzer gehabt, so ähnlich. Und das war der Panzer der damaligen Zeit. Und wenn da so ein Heer war und die sind mit ein paar hundert Wagen auf das Heer der Israeliten getroffen, da haben sie einfach Schiss gehabt. Sage ich einmal, wirklich sich gefürcht. Und es ist so interessant, da kommen sie hin, was ich jetzt im Kopf habe, zum Josua und sagen, also die haben eiserne Wagen und das Ganze, du hast uns ein Gebiet gegeben, da ist, das ist gebirgig und da ist ein Wald, so viel Wald. Und der Josua sagt so sinngemäß, ich sage das nur so, ja, das ist ja wurscht, ob die eiserne Wagen haben. Und außerdem, da müsst ihr halt die Welt auch wegroden und das Ganze so herrichten, das passt für euch aus, gibt nichts anderes. Und das war eigentlich für mich, wo ich mir denke, ja, natürlich schauen wir auf die eisernen Wagen, oder? Und schauen wir auf die viele Arbeit, was Wälderroden bedeutet. Nicht? Ich meine, das ist ja heute nicht sehr populär, aber damals, die haben ja die Völker sich Platz oft machen müssen. Und das ist, glaube ich, auch in unserem Leben, dass wir oft Angst haben, dass wir Dinge angehen. Da geht es dann um Ansehen, da geht es, wie stehe ich denn dann da? Da geht es, wie geht es denn dann mir? Und dann gehen wir die Dinge nicht an. Und es sollte ja, wir sollen ja ins Land hineinziehen, wo sie jetzt erst in der Wüste waren. Und dann haben sie schon einmal Kundschafter ausgeschickt, das erste Mal. Und die Kundschafter haben gesagt, na, das ist unmöglich. Solche Mauern, solche Städte, Riesen haben wir gesehen. Das geht nicht, wir haben keine Chance. Und das war natürlich verheerend. Aber geht es uns nicht auch und so, nicht? Dass man sagt, das sind solche Mauern, Charakterfehler, Gewohnheitssünden, Dinge, die wir immer wieder einfallen, Denkschemen, die unser Leben irgendwo zerstören, Denkschemata, Kopfkino, sage ich heute. Das, also als Beispiel nur, der berühmte Putzfimmel, haben wir eh schon mal gesagt, sagen wir nur, nicht? Da gibt es, also Männer weniger, meistens sind es Frauen. Und da muss immer alles perfekt sein. Perfektionismus. Sei es jetzt beim Haus, bei der Sauberkeit, im Gewand, egal was. Und das Kopfkino rennt die ganze Zeit. Und da gibt es noch viel ärgere Kopfkinos. Ängste, alles Mögliche, das uns bestimmt. Also Dinge, die uns im Grunde versklaven. Und wenn ihr jetzt einmal schaut, wie sehr prägt eigentlich oft mein Kopfkino oder meine Dinge, wie ich glaube, das sein muss, wie sehr prägt das eigentlich mein Leben. Und dann sehen wir, dass man sehr wohl Verständnis haben muss für die damals auch, die sich auch gefürcht haben, vor die eisernen Wagen und vor die Feinde. Aber Kaleb sagt, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volke dieses Landes. Also das sind genau die beiden Dinge. Das eine ist die Angst und das andere ist, dass man im Grunde eh nicht wirklich den Erfolg geistlich haben wollen, weil uns das eh so taugt, wo wir gerade drinnen sind. Widerspenstig. Nicht? Dass man einfach sagt, nein, ich will aber so leben oder ich gebe das jetzt nicht her oder ich will Gott da nicht in den Raum meines Lebens einlassen. Widerspenstigkeit. Und das verhindert es dann, dass wir uns verändern. Und wir sehen, wir brauchen kindliches Vertrauen, dass wir sagen, Herr, komm du da rein, wo ich keinen Zugriff mehr habe. Komm du in mein Kopfkino, komm du in meinen Perfektionismus, komm du in meine Ängste, komm du in meine Probleme, die was ich mit meinem Lebenspartner oder Ehepartner habe. Es sind immer wieder so Schemen, die unseren Alltag prägen, wo Gott oft will, dass wir das durchbrechen. Und so kommen wir dann zum letzten Punkt. Echtes Vertrauen verändert uns auch in der Bereitschaft zum Leiden. Also wir sehen, auf der einen, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, gewaltig. Andere aber, und jetzt kommt der Sprung, ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Also sie haben verzichtet auf das, was sie momentan haben können, weil sie gewusst haben, das will Gott so nicht und ich möchte die bessere Auferstehung. Andere erfuhren Spott und Geißelung, Ketten, Gefängnisse, wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, erlitten den Tod durch Schwert, zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Also das gehört auch dazu. Und so endet es dann, zuerst eben Herz, dann sieht man, was für gewaltige Glaubensdaten vollbracht worden sind. Aber dann sieht man auch, dass uns echtes Vertrauen verändert in Bezug auf die Leidensbereitschaft. Also das gehört dazu, wenn wir um Jesu Willen Nachteile ertragen müssen. Ich denke an die Corrie ten Boom, die habe ich oft schon als Beispiel gebracht, einfach nur Wiederholung für euch, wie sie verfolgt worden ist im KZ, wie sie dann genau den, der sie verfolgt hat, vergeben hat, weil der ist auch Christ geworden. Wie ging es uns? Wenn der dann da steht und du weißt, Papa tot, Schwester tot, und der bittet uns um Vergebung, kennen wir es. Wie sie nach Deutschland berufen ist, worden ist, sie hat ja bei uns in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, so viel Segen gebracht, diese Frau, früher, sehe schon wieder lang aus, aber sie war nicht bereit prinzipiell dazu. Sie hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht, sie betet, sie trinkt nicht mehr durch. Aber zuerst hat sie entschieden, nach Deutschland, nein. Danke, liebe Deutsche, genug für euch. Nicht? Die haben sie ja eingesperrt und ihr Leben zerstört fast. Und dann hat sie gesehen, das ist nicht, wie Gott denkt. Dann hat sie gesehen, sie muss Buße tun, sie muss vergeben. Und dann ist sie auch nach Deutschland gekommen und hat so viel Segen gebracht, diese Frau. Dieselbe Frau hat miterleben müssen, dass die Mutter des Bräutigams ihre Hochzeit torpediert. Und das Ganze hat darin geendet, also sie hat dann den nicht heiraten dürfen oder er hat sie nicht heiraten dürfen. Und eines Tages hat er ihr dann die Frau vorgestellt, die er heiratet und sie hat ihn immer noch geliebt. Ne? Also das war für sie ein Desaster, dass da die Hochzeit nicht zusammengekommen ist. Und dann stellt ihr der noch die Frau vor, die er jetzt heiratet. Also das ist schon Leiden, oder? Sie hat gesagt, sie hat da so einen Kampf gehabt, das war so arg. Und jetzt denken wir mal, diese Frau ist uralt geworden, sie war zwischen 30 und 40 Länder, hat sie besucht, sie hat Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen, also Christen, befruchtet. Man kann nur Danke sagen. Also wenn du heute dir ein Buch kaufst von der Corrie ten Boom oder du hörst Vorträge, das ist wie wenn es gestern das wo predigt hätte. Das ist so unmittelbar ansprechend, das ist so gesegnet, wo ich sagen muss, okay, eine harte Führung, was sie erlebt hat, aber Gott hat sie so gebraucht. Und so sollen auch wir bereit sein und sagen, Herr, wenn du das so führst, dann möchten wir dir vertrauen. Also das, der Diesseitsbezogene, dem geht es um die Sicherheit, Gesundheit, Haus, brave Kinder und Gott darf mit dabei sein. Das dürfen wir zwar als Geschenk nehmen, wenn alles passt, aber es ist nicht unser Gott. Das ist Götzendienst. Wenn wir sagen, mehr oder weniger das Wichtigste ist mir eben, dass alles passt und die Sicherheit, Gesundheit, Haus, brave Kinder, und wenn das passt, dann Gott auch noch dazu. Ja, was will man denn mehr, oder? Wenn so wörtlich alles passt, dann darf nur Gott mit dabei sein. Das ist nicht das Leben, was uns die Schrift sagt. Das ist nicht das, wo wir sagen, das muss so sein. Es kann jederzeit weg sein. Wir wissen nicht, wann das Geld abschluckt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht in vielen Dingen. Wird ja vieles ist momentan im Umbruch und wird einfach auch, sage ich einmal, verduscht. Aber wir kriegen es ein bisschen mit bei den Lieferketten, feigelt es nicht. Habt ihr das auch in eurer Firma? Ja, also es ist wirklich ein wenig aus den Fugen geraten, das Ganze. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, ob wir nicht in 5 Jahren für unseren Glauben verfolgt werden. Das kann niemand sagen. Und dann werden wir sehen, wer wo steht. Aber du kannst jetzt schon dein Leben völlig Jesus ausliefern. Also wenn wir jenseits bezogen sind, dann werden wir Leiden, Nachteile, Enttäuschungen, schwere Umstände, Ängste, letztlich den Tod, ganz anders bewältigen. Ich weiß zwar, dass Christen oft kämpfen am Totenbette, aber ich weiß auch, dass es trotzdem ganz was anderes ist, ob man eine Hoffnung hat oder nicht. Ich kann mir nach 40 Jahren, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man ohne Gott überhaupt leben kann, ehrlich jetzt. Aber es geht ganz gut anscheinend, wenn man so schaut. Es war für mich furchtbar, weil du siehst ja als Christ ja viel mehr, wie schnell vergänglich das Ganze ist. Du siehst ja, was alles passieren kann. Und du stellst dich dem auch viel mehr. Die meisten Leute verdrängen es ja nur. Aber wenn wir, wie der Herr sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben und er wird nicht sterben, auch wird weiterleben, auch wenn er stirbt. Ist doch herrlich, oder? Wir haben ja das schon in uns, das ewige Leben. Jetzt hier. Es ist da durch den Heiligen Geist. Und es geht einfach weiter, wenn wir sterben. Ja, und so sehen wir, dass das einfach unser Leben prägen soll. Als Beispiel nochmal, durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende des Auszuges der Kinder Israel und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Das ist so ein wunderschönes Detail. Also Josef, der hat ja gewusst, dass Gott auch wieder das Volk aus Ägypten rausbringen wird. Und er hat gesagt, wenn das soweit ist, dann nehmt meine Gebeine mit. Also das war die Glaubensschau. Das hat aber Jahrhunderte gedauert, bis es soweit war. Aber für Josef war es Realität. Und so warten wir auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Wie immer das genau ablaufen wird, da sollen sich die Theologen streiten. Wir wissen, der Herr kommt wieder. Und wir erwarten ihn. Und das wird unser Leben prägen, indem dass wir Fremdlinge sind und Pilger. Ja, wer lebt denn von uns als Fremdling und Pilger in dieser Welt? Wir machen uns ja unsere Heimat da draus, oder? Im Großen und Ganzen. Und das gelingt uns auch, weil wir das Geld haben, weil wir einfach wohlhabend sind im Großen und Ganzen im Vergleich zu den anderen. Aber wir dürfen nie vergessen, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir müssen loslassen, auslassen und sagen, Herr, dir gehört mein Haus, dir gehören mein Mann, dir gehören meine Kinder. Und das war für mich so ein großer Trost, wie damals meine Frau gestorben ist, die erste, weil ich gewusst habe, das ist nicht sinnlos. Es ist wahnsinnig schwer, dass man zurückbleibt. Also der Arme ist der, was zurückbleibt, nicht der, was aufgeht im Himmel. Aber wenn wir da einen Glauben schauen, dann können wir sogar solche Dinge damit leben, weil Gott uns da nicht im Stich lässt. Wenn wir glauben, dass Jesus wiederkommt, dass wir wachsam sind, wie er es uns sagt in die Evangelien, dann wird unser Leben anders sein. Wenn wir glauben, dass diese Welt vergehen wird und dass wir nichts mitnehmen können, dann wird unser Leben anders sein, oder? Wenn wir Jesus unser Geld zur Verfügung stellen, dann werden wir nicht wieder noch das neueste Auto und das, und dann werden wir die Not sehen. Es ist so viel Not in dieser Welt und wir können es lindern. Unter der Führung Gottes. Das heißt jetzt nicht einfach sorgloser Umgang, sondern wir beten da und sagen, Herr, dieses Geld oder dieses und jenes, das gehört dir. Führe mich, leite mich, das ist deines. Und dann wird unser Leben ein anderes sein. Und so wollen wir einfach jetzt uns das vor Augen halten und diese Verse noch einmal lesen. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dann Vers 6 noch einmal. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wollen wir noch beten? Vater, wir wollen dir danken, dass wir jetzt im Vertrauen leben und noch nicht im Schauen. Und wir würden oft gern mehr sehen, Wunder und alles Mögliche. Aber ich danke dir, dass ich auch im Leben von Josef sehen darf, dass wir ganz ähnlich wie er, ohne direkte Offenbarung die ganze Zeit, dass wir einfach da aus deinem Wort heraus leben dürfen. Ich danke dir, dass du aber erlebbar bist in Gebetserhörungen, Herr, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der oft das größte Wunder ist, dass wir klein beigeben, dass wir als Menschen runtersteigen vom Thron und dir den Thron übergeben, Herr. Und Herr Jesus, wir wollen jetzt ganz bewusst sagen, du sollst unser Herr sein. Dass wir Christen sind, die wirklich das leben, dass Jesus der Herr ist. Dem sie ihr Leben geben, dem sie den Besitz anvertrauen, Herr. Alles gehört dir. Und wir beten um Führung, Herr. Zeig uns den Weg. Wo willst du uns haben? Welche Menschen möchtest du durch uns erreichen? Herr, welches Kopfkino prägt unser Leben auf eine Art und Weise, die ganz schlecht ist, Herr. Oft ist es ganz schlecht. Ich möchte dir danken, Herr, dass auch ich als ganz normaler Mensch in deiner Gnade leben darf. Ich möchte dir danken, dass wir immer zum Thron der Gnade kommen dürfen. Dass du wartest auf uns, dass du uns lieb hast, Herr Jesus. Dass wir durch dein Blut Freimütigkeit haben, Zugang zum Vater. Und nämlich beten, dass diese Worte, die wir da in Hebräer 11 ausgelegt haben heute, dass du unser Herz ansprichst diesbezüglich. Ja. Amen.